Als dem Herrn, es ist ein Ruß entsprungen, so haben wir das Lied gehört, in dieser kalten Jahreszeit, muss vorstellen, jetzt in dieser Zeit, ein Pastor hat mir geschrieben diese Tage, wir können keinen Gottesdienst in der Kirche feiern, wir feiern Gottesdienst draußen im Vorgarten. Und dann hat er Stühle rausgestellt und Decken den Leuten verteilt, oder verteilt jetzt heute Morgen, Decken den Leuten, damit sie Gottes Wort hören. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn eigentlich? Verstehst du? In was für einer Zeit leben wir? So antichristlich und so göttliche Zeit. Der Teufel versucht alles Mögliche uns zu verbieten, uns die Freude zu nehmen, die Freude am Herrn. Und jetzt was ab diesem Sonntag oder Mittwoch, dann die ganzen Lockdowns, was da kommen. Man will sogar in der Kirche verbieten, das Glaubensbekenntnis aufzusagen, das Vaterunser zu beten. Und da hat unser schlauer Doktor hier, der immer wieder in den Talkshows auftritt und so weiter, gesagt, ja, man sollte nicht mal Amen in der Kirche sagen. Und was sollen dann die armen Pfingstler machen? Die können nicht mal Halleluja sagen. Verstehst du? Das ist alles verboten. Da wird alles verboten. Hier, vorgestern ist eine Frau in München auf dem Bahnhof, eine 74-Jährige, bestraft worden, weil sie sich auf die Bibel berufen hat, Psalm 91, sie hat keine Maske getragen, nur nebenbei. Sie berief sich hier auf der Psalm 91, steht ja, auch wenn 1000 zu deiner linken Seite fallen und 10.000 auf der anderen Seite fallen, es wird dich nicht treffen. Eine gläubige Frau wurde für 150 Euro verdonnert Strafe. Muss vorstellen, in diesem Staat leben wir, die Leute werden gezüchtigt mit Strafe. Wenn du das nicht machst, ich habe nichts dagegen, wenn man Mundschutz tragt, aber dann gleich die Leute bestrafen. Unsere alte Omi ist hier, die muss, wie viele Flaschen die wohl sammeln müsste, um diese 150 Euro Strafe zu bezahlen. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent. Halleluja, preis dem Herrn. Ich wünsche trotz allem, lass den Teufel toben, lass ihn machen, was du willst, was die wollen. Wir machen unseren Gottesdienst weiter. Und ich lese zuerst mal als Einstieg Psalm 2. Mein Thema ist die Freude am Herrn. Psalm 2, ich möchte zuerst mal den Politikern ein bisschen Senf geben und ein bisschen Pfeffer. Und da heißt es, warum toben die Völker und warum murren die Nationen so vergeblich? Alles ist für die Katz, was sie da machen. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander. Jetzt machen sie heute Nachmittag so Konferenz wieder und dann wollen sie beschließen, wie fest man die Daumenschrauben den Menschen andrehen soll und so weiter. Wie lange wollten sie sich da vornehmen gegen den Herrn, den Gesalbten, gegen Christus, gegen die Gläubigen, ganz besonders gegen die Gläubigen. Aber gleichzeitig sind es unsere Grundrechte, unsere Freiheiten, die werden so beengt in dieser Zeit. Geschäfte sollen schließen, du darfst nicht irgendwo mehr essen gehen, da musst du im Park irgendwo sitzen. Und selbst das ist verboten, im Park sich hinzusetzen und verboten, mit ein paar Leuten zusammen zu essen. Hier im Tiergarten wurden ja, Pärchen, die saßen da auf einem Teppich und sie haben sich unterhalten und miteinander gegessen. Sie wurden bestraft, 50 Euro Strafe, weil sie sich unerlaubterweise im Park sich getroffen haben und dann ihr Mittagessen oder was sie auch gegessen haben. Psalm 2 hier weiter. Lass uns zerreißen, sagen sich die Leute, ihre Bande, und lass uns diese Stricke von uns werfen. Aber der im Himmel oben wohnt, lacht und spottet ihrer. Halleluja. Der grinst und reibt sich die Daumen und sagt, was wollen die dummen Leutchen hier da unten auf dieser Erde? Und dieses System mit Corona ist es eine weltweite Sache. Das ist kein Kinderspiel. Das ist eine weltweite Sache. Das müssen wir dran denken. Der im Himmel lacht und spottet ihrer, und eins wird er mit ihnen reden, pass auf, und mit ihren seinen Zorn und in seinen Grimm wird er sie erschrecken. Ich aber habe meinen König, sagt David, eingesetzt, oder der Herr, er mein König eingesetzt auf einem heiligen Berg in Zion. Kundtun will ich ihm den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn und heute habe ich dich gezeugt. Das Bekenntnis Gottes zu seinem Volk, zu seinem Kind, zu seinem König und so weiter. Die Mächtigen können Jesus nicht verhindern. Sie konnten nicht verhindern, dass er geboren wird, auch in Bethlehem hier. Als der Herodes dort thronte und regierte, außer Kaiser Augustus, der konnte es nicht verbieten. Die Freude am Herrn ist und bleibt unsere Stärke. Lob und dann, der Herr kommt und der Herr fragt nicht, darf ich kommen? Frau Merkel, darf ich kommen? Herr Präsident, darf ich kommen? Oder was weiß ich, der Herr Jesus fragt nicht. Der kommt, wenn er kommen will. Mein Thema ist die Freude Gottes, und die ist total anders als die Freude dieser Welt. Und ich werde aus Matthäus 25 nur eine Zeile heute mal nehmen als Einstieg. Matthäus 25, Vers 21. Geht ein in die Freude deines Herrn oder eures Herrn. Geht ein in die Freude eures Gottes. Ein Satz aus dem Gleichnis Jesu mit den anvertrauten Pfunden. Dass die Gaben ausgeteilt hat, dieser große Herr und so weiter, und da waren welche, die haben das alles verdoppelt und der eine hat nichts getan. der ist vergraben und er kommt uns zurück und sagt, Herr, das ist das, was du mir gegeben hast, ich gebe dir mit besten Dank zurück. Aber Gott will stolz sein auf die, die gewuchert haben, die gehandelt haben, die immer was dazu gewonnen haben. Darüber werde ich sprechen. Gott bekennt sich zuerst mal zu Jesus. Das ist mein geliebter Sohn. Ihr Priester könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt euch draußen im Hof versammeln, im Vorhof oder wo auch immer. Mein Sohn wird kommen. Und ich liebe meinen Sohn und so weiter und bekenne sich zu Jesus. Dies ist mein lieber Sohn, das macht er gleich zweimal, an dem ich wohlgefallen habe, von dem ich begeistert bin. Ich bin von Jesus begeistert. Er ist nicht mein Sohn, aber er ist mein Heiland, mein Retter und mein Erlöser. Gott war von Jesus entzückt. Im Neuen Testament geht es darum, dass Jesus bekannt war bei Gott. Das ist mein lieber Sohn. Er kam nicht aus sich heraus, er kam nicht zufällig, sondern er tat den Willen des Vaters. Und alle, die den Willen des Vaters tun, die sind Gottes Knechte, Diener Gottes. Und Jesus war das eine. Und vom Himmel diese große Stimme am Berg Tabor. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. Hier eine persönliche Beziehung. Und wir haben eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, zum Heiligen Geist, zum Vater. Und das lasse ich mir nicht verbieten, mir niemand nehmen. Die Leute haben Angst, in den Gottesdienst zu kommen. Die können angesteckt werden. Ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er in den Gottesdienst angesteckt worden ist. Die Gottesdienste sind dazu da, dass Leute gesund werden. Wir sollen predigen Heilung und Gesundheit und Befreiung und nicht, dass die Leute krank werden. Gewiss, manche Dumme, die nicht aufpassen, die kriegen das. Also, aber wir sollen weise sein, die Hygienevorschriften ein bisschen beachten, das ist eigentlich wichtig. Das ist schon in der Zeit der Bibel richtig gewesen, die Hände waschen und so weiter. Und wenn du irgendwo dich unrein gemacht hast, da bist du 7 Tage unrein hinterher. Verstehst du, dann musst du warten, bis du wieder ins Haus Gottes gehen kannst. Also, in der Bibel kannte man Reinheitsgesetze und Reinheitsvorschriften, aber du bist mein geliebter Sohn, hier, du, und dann bist das fortwährend, laufend, permanent, mein, das ist eine innige Beziehung, du bist mein Sohn, mein Kind, meine Tochter, ja, mein Geliebter, das ist Advent, das ist die Hoffnung des Glaubens, und du bist mein geliebter Sohn, ja, geliebt ist eine Beziehung der Liebe, mein Geliebter, ich habe dich gezeugt. Und dann als Sohn gleich, du bist mein geliebter Sohn. Gott der im Himmel bekennt sich zu Jesus. Und es gibt nur einen Vater im Himmel und einen Sohn im Himmel und einen Heiligen Geist im Himmel. Und Gott hat Wohlgefallen an Menschen, die so sind, wie Jesus ist. Und das ist unser Ziel, so zu werden, wie Jesus ist. Sein ganzes Wohlgefallen hat Jesus an, ja, bei Gott gehabt. Gott hat ihn lieb gehabt, gern gehabt. Und wir sollten jetzt auch eingehen in die Freude des Herrn, dass Gott sich in uns verliebt, verknallt. Dass er uns auffressen könnte, auf Deutsch gesagt, Herr Jesus, dass er uns so lieb hat. In seinem geliebten Sohn sieht er, der macht alles, was ich will. Der gehorcht mir, der geht meinen Weg, der lässt sich nicht abbringen, der geht lieber ans Kreuz, der stirbt lieber, der lässt sich lieber steinigen oder plagen und so weiter. Und alle, die mich lieben, die Gott so lieben wie Jesus, die gehen als Märtyrer in die Ewigkeit ein. Da gibt es so extra ein Altar für die Märtyrer, die Seelen unter dem Altar. So wie Jesus, so sind und sollen auch wir sein, so Freude Gottes, Gott soll Spaß haben. So wie wir im Sandkasten spielen, in dieser Welt, mit dem Leben umgehen. Gott will uns genießen. Das sind meine Kinder, das ist mein Junge, das ist mein Mädel. In der großen Kirche habe ich da, in der anderen Gemeinde, die nachmittags war, da war eine Frau, die hat ein Baby gekriegt, und die war eine kleine Frau, und das Baby war auch klein. Und dann überall alle Passanten, die unterwegs reinkamen zum Gottesdienst, das ist mein Baby, das ist mein Baby. Ja, ich sage, ja, ich weiß, dass das dein Baby ist. Aber weißt du, sie war so begeistert von ihrem Baby. Es war, wir alle Babys sind. Die sind alle süß und nett. Verstehst du? Aber hier, das ist mein Baby. So will sich Gott stolz sein auf uns und präsentieren. Das ist mein Sohn, meine Tochter. Er will uns auf Händen tragen, an der Brust drücken, an seine Brust drücken, an sein Herz drücken. Wir sind zum Vergnügen Gottes, zur Gemeinschaft mit Gott, zur Unterhaltung Gottes. Wir sind hier einfach, dass Gott ein Gegenüber hat, dass er mit uns plaudern kann. So viele Menschen sind einsam und sie wissen nicht, dass es einen Vater im Himmel gibt und dass man sich mit ihm abgeben kann, mit ihm plaudern kann, mit ihm Gemeinschaft geben kann. Geh ein zur Freude des Herrn. Und du hörst mit deiner Einsamkeit auf, nur nebenbei, die Gemeinde. Und ich möchte einfach einen Rundumschlag machen und einfach, was es bedeutet wirklich, geh ein zur Freude des Herrn. der Herr will eine Braut haben und der Herr Jesus versucht eine Braut rauszukristallisieren, zu erwerben in dieser Welt, so, ja, Vermittlung, was weiß ich, in dieser Welt, er sucht, wo ist jemand, was meine Braut darstellen könnte, die Gemeinde Jesus, eine Braut, Gott braucht eine Schwiegertochter. Verstehst du das, was Gott braucht? Und in der Bibel heißt, Paulus will, also oder der, durch den Herrn Jesus, er redet für den Herrn Jesus, und er will eine Braut darstellen, ohne Flecken und Runzeln. Der Vater im Himmel will eine Braut haben, eine Schwiegertochter haben, ohne Flecken und Runzeln. Und ich möchte eingehen zuerst einmal, wo das als erstes Mal so vorkommt, Brautwerbung, das ist bei Isaac, als dieser Eliezer nach Mesopotamien geht und dann für den Isaac eine Braut erwerben soll. Die Sarah ist tot, Isaac ist traurig, untröstlich, und Abraham schickt diesen Eliezer, seinen Knecht, geh und such eine Frau für meinen geliebten Sohn, den ich liebe über alles in dieser Welt, den Gott mir wieder zurückgegeben hat, nachdem ich den geopfert habe. Jesu Braut, die Gemeinde Jesu, das sollte die Schwiegertochter Gottes werden. Abraham ist schon ein alter Herr noch inzwischen. Und was soll eine Familie ohne Frau machen? Und dieser Isaac, die Geschichte soll weitergehen, die Sache Gottes soll weitergehen. Ja, die Familie ist ohne der Braut nicht perfekt. Bitte such eine Braut für meinen Sohn Isaac. Der Heilige Geist ist dieser Brautwerber, dieser Eliezer. Ich möchte nur ganz schnell diese Bilder streifen, damit ich auf meine Predigt nachher kommen kann. Dieser Eliezer wirbt diese Braut und liest diese Geschichte. 1. Mose 24, da wird es so schön beschrieben. Da geht er hin und da ist diese Rebekka. Und ganz, er bittet nur für sich, gib mir was zu trinken, gib mir ein bisschen Wasser aus diesem Brunnen. Und dann macht diese Rebekka nicht nur, dass es Wasser gibt, diese Eliezer zu trinken, sondern die tränkt alle Kamele. Und du weißt, wie viel ein Kamel trinkt. Manchmal trinkt ein Kamel bis zu 600 Liter. Verstehst du? Für den ersten Speicher, für den zweiten Speicher. Und die tränkt die Kamele, der, und er hat nicht ein Kamel gehabt, der hat auch noch ein paar Knechte gehabt, der hat ein paar, ja, Schmucks dabei gehabt, der hat vieles dabei gehabt, was er präsentieren wollte, diese Rebekka, und die hat gedient. Der Eliezer sucht eine Braut, die dient, eine Braut, die in unserem Haus passt, in unserem Hof passt, so bei diesem Abraham zu Hause passt. Und dann hat sie so gedient und war so fertig, und dann sagt sie noch, darf ich dich zu meinem Vater einladen und bei mir zu Hause vorstellen? Also diese Rebekka war schon eine dynamische Powerfrau. Verstehst du, sie hat schon gedient, und sie stellt dem Vater vor und sagt, den Mann habe ich da unterwegs kennengelernt, was hältst du von dem? Und dann, bevor die große Diskussion anfängt, bevor diese Gastfreundschaft, das Gesetz der Gastfreundschaft greift, dann gibt er dieser Rebekka ein paar Geschenke und großzügige Geschenke. Das ist der Heilige Geist, dieser Brautwerber heutzutage, der gibt der Gemeinde, den Gläubigen viele Geschenke, dass der Vater und die Braut sieht, oh, der Mann hat was. Dieser Isaac ist ein reicher Mann. Und es wird betont, dass dieser Eliezer alle Besitztümer seines Reiches, seines Herrn in seiner Hand hatte. Diesen Schmuck, Rebekka, das ist für dich. Und das ist der Schmuck von der Sarah. Und manche Leute, manche Fromme, die sagen, also Schwestern dürfen keinen Schmuck haben. Solche sagen, was die Sarah hatte, was sie, steht ja in der Vererbung, was die Sarah der Rebekka vererbt hat, was diese Eliezer, den ganzen Schmuck der Sarah. Und die war bestimmt sehr schön angezogen, denn sie war schon in hohem Alter sehr hübsch. Aber sie hat sogar einen Nasenring gehabt, von wegen einem Ohrring. Ich kenne Christen, die haben sogar, wenn du irgendeinen Ring hast, Amerikaner, die tragen nicht mal Eheringe, verstehst du, weil sie keinen Schmuck tragen sollen, steht ja in der Bibel. Weißt du, und die nehmen die Bibel wörtlich, aber der Bäcker hatte sogar einen Nasenring. Also, was sagst du jetzt dazu? Nur nebenbei, Abraham stellte an Isaac, eine Urkunde aus und sagte, dieser Herr, den du jetzt den Schmuck bekommst, lieber Bäcker, der hat den ganzen Besitz eines Abrams, und Abram war ein Scheich, hat sogar seine eigene Armee, Privatarmee gehabt, und er erzählt, und diese Leute dort, der Vater von der Rebekka, der ist begeistert, so ein Mann, Rebekka, so einen Mann wirst du nicht nochmals kriegen. Und heutzutage gibt es so viele Heiratsschwindler, die auch erzählen, was im Internet und wo auch immer, und viele Leute folgen da diesen Heiratsschwindler, aber der ist niemand. Aber dieser Isaac war jemand. Eliezer beschreibt auch in seinen eigenen Worten, Sarah gebar meinem Herrn einen Sohn, und dieser hat alles bekommen. Dem ist alles jetzt übereignet worden. Er ist jetzt der Erbe. Abraham ist inzwischen 140 Jahre alt. Verstehst du, er kann Es kann können jedes Mal, jede Stunde die letzte Stunde sein. Und ja, und dieser Herr ist ein reicher Herr. Möchtest du mit diesem Mann mitgehen? Möchtest du diesen Mann heiraten? Verstehst du? Das war der heutzutage. Manche verstehen nicht, in der westlichen Welt verstehen die Leute nicht, was heiraten ist. Ich bin in Indien mal, predige in Indien auf dem Dorf, auf dem Land, eine große Gemeinde sogar, predige dort und da kommt ein kleines Mädchen, sagt, Pastor, da drüben sitzt mein Mann. Und ich war vielleicht 10 Jahre alt, oder war 8 Jahre, 10 bis 8 Jahre, da drüben sitzt mein Mann. Dann gucke ich hin, das ist auch ein Bub. Und dann war ich bei einem Pastor zum Mittagessen, dann habe ich mit dem Pastor gesprochen und mich mit ihm unterhalten. Ich habe gesagt, ich habe gedacht, Gandhi hat es bei euch abgeschafft, diese Kinderehen. Nein, sagte er, wir haben unsere Kinder verheiratet, ich kenne diese Familie und die kennen unsere Familie und wir haben einander versprochen, also der Junge kriegt meine Tochter, wenn er will und wenn sie will, also die sind immer noch freiwillig, die können Nein und Ja sagen. Aber, weißt du, dann hat er zu mir gesagt, bei euch im Westen, da werden sie schnell irgendwo in der Ecke beim Snack, irgendwo in der Imbissbude, da lernen sie sich kennen oder beim Tanz und dann heiraten sie gleich und da gehen die Ehen laufend auseinander. Bei uns, da halten die Ehen. Da ist die Liebe kalt, aber der Ofen wird immer wärmer. Und so ist auch hier beim Isaac gewesen, also diese ganze Geschichte. Ja, im Orient läuft es alles ganz anders, als was du denkst. Du denkst nur die westliche Art und Kultur, das ist die beste. Das ist nicht die beste, das ist die schlechteste aller Zeiten. Wie viele Ehen gehen heute kaputt? Verstehst du, wenn die sagen, ja, bis der Tod euch scheidet und dann, das sind keine 3 Wochen vergangen, dann brechen sie die Ehe auseinander. Ich habe jemanden in Süddeutschland gehabt, der war 3 Tage verheiratet und dann ging gleich zum Gericht und ließen sich scheiden. 3 Tage verheiratet, die haben plötzlich gemerkt, wir passen nicht zueinander. In der richtigen biblischen Zeit, da gab es eine Verlobungszeit, da hat man einander geprüft, passen wir zueinander. Da hinten sitzt mein Mann, verstehst du, das ist ein kleiner Bub. Aber die wachsen, die freuen sich aufeinander und die wissen, wir sind füreinander bestimmt. Die Eltern beten, damit diese Ehe klappt. Und ich habe auch gesagt, meinen Kindern, von Anfang an, als ich meine Kinder bekam, ich habe 4 Kinder, aber ich bete nicht für 4 Kinder, ich bete für 8 Kinder. Für die Schwiegersöhne und Schwiegertöchter, damit sie eine gute Ehe, eine gute Party machen. Nicht so mit irgendeinem Lumpen, Süfki oder sonst was verheiratet sind. Nein, sie sollen prüfen, dass der Mann gläubig ist, dass er anständig ist, dass er ja seine Familie versorgen kann. Und die Frage ist immer wieder, kann er seine Familie versorgen? Nur nebenbei. Ohne Zweifel opferte Abraham damit alles, was er hatte, diesem Sohn Isaac, denn er war im vorgerückten Alter. Und um sicher zu gehen, dass mein Sohn eine gute Party macht, hat er gesagt, Eliezer, such eine gute Frau, eine der besten Frauen dieser Welt. Und die Beste ist gerade gut genug. Nur nebenbei. Normalerweise gibt man einem Mädchen die Mitgift. Also es ist so Land auf, Land ab. Aber hier ist der Junge, der diese Mitgift mitbringt. Dieser Isaac, der hat alles, der Vater hat ihm alles gegeben. Der Vater hat ihm alles geschenkt, alles ihm übertragen. Und er kann sagen, das ist mein Haus, mein Hof, meine Rinder. Und die Leute waren nicht arm. Also wenn einer eine Armee von über 380 Leute anführen konnte, wie viele Knechte hat er noch gehabt? Nur die beiden, denken darüber nach. So reich, so vermögend wie Isaac. Also so einen Mann willst du nie mehr finden. Und Geschwister, genauso, Isaac ist so ein Bild auf Jesus. So einen Heiland, so einen Bräutigam wirst du nicht mehr finden, wie Jesus es da hat. Alles, der Vater hat ihm alles übertragen. Alles, was auf dieser Welt läuft und keucht, das ist ihm übertragen. Ich weiß nicht, wie es ist, aber ich bin ein Mann, aber wie es bei den Frauen ist, jede Frau hätte gerne einen Milliardär oder einen Millionär wenigstens oder einen reichen Mann. Und deshalb, Abraham gibt alles, seinen ganzen Reichtum für den Sohn, damit er wirklich glücklich ist, eine gute Party macht. Nicht nur, dass die Frau nur wegen dem Geld oder wegen dem Gold oder wegen Kamelen oder wegen dem Erbe heiratet, nein, dass sie wirklich eine gute Frau ist. Das war die Geschichte hier von der Rebekka. Isaac war auch schon sehr reich, der braucht sowieso nicht, er braucht nicht den ganzen Reichtum da, diese ganze Mitgift, was er da von zu Hause kriegen könnte, oder das Mädchen kriegen könnte. Aber ein tolles Mädchen soll dieser Isaac bekommen. Und ich will jetzt von der Bibel her zeigen, was Gott wirklich will, was Gott vorhat mit uns Menschen. Gott, der Vater, ja, er will das Beste für seinen Sohn. Und deshalb arbeitet der Heilige Geist, dieser Brautwerber, so massiv an uns. Der polierte uns, da peppte uns auf, da pudert uns und so weiter. Wir sind ja für den Thron bestimmt, Geschwister. Und das ist unsere Aufgabe, so wie die Esther damals in der Bibel. Die war für den Thron bestimmt. Ein hübsches Mädchen, verstehst du? Das war ein Findelkind eigentlich. Und dieses Findelkind macht hier dieses Harem, da wo er ist, macht sie zur Königin und ihre Persönlichkeit wird entwickelt, da wird alles entwickelt aus diesem Mädchen und rausgeholt, was sie ist. Hier gibt der Vater sich die größte Mühe, der Vater Abraham, dass sein Sohn wirklich eine gute Zukunft hat. Denn wir sind ja für die Ewigkeit bestimmt, auch als Kinder Gottes, als die Brautgemeinde Jesu. Die Bibel spricht sehr viel über die Brautgemeinde Jesu. Lies mal 1. Buch Moses, verstehst, Kapitel 24, das ist eine tolle Romanze, tolle Geschichte, eine Liebesgeschichte, so wie es in der Bibel ist, nicht wie Hollywood uns serviert. Das ist lauter nur Huren und Ehebrecher und Diebe und Mörder, was uns Hollywood serviert, also keine gescheiten Filme, nur nebenbei. Rebekka wurde eingeladen, Matthäus, hier 1. Mose 24, Vers 58 und so weiter. Und so sind wir auch als Sünder eingeladen. Wir sind Lumpen, wir sind nichts Besonderes, wir sind armes Volk, verstehst du? Und wir werden immer mehr und mehr ausgenutzt und ausgebeutet. Aber wir werden eingeladen, kommt her, ihr Mühseligen und Beladen, ich will euch erquicken. Wir haben eine herrliche Aussicht in Gott. Im Glauben akzeptieren wir die Bedingungen Gottes, wie viele ihre Sünden bekennen und so weiter, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu geben, zu werden. Rebekka, glaubst du das, was dieser Eliezer erzählt? Glaubst du, obwohl sie diesen Mann noch nie gesehen hat? Ich weiß nicht, was du machen würdest. Würdest du so einen Kerl heiraten, den du noch gar nicht gesehen hast? Verstehst nicht mal ein Foto, damals gab es noch keine Bilder als solches. Selbst wenn man vielleicht gemalt hat. Aber würdest du so einen, den du nie gesehen hast, heiraten? Ich habe auch Jesus noch nicht gesehen. Verstehst du? Vielleicht so ein paar Bilder da, so wie einen jüdischen Jungen mit langen Haaren, langen Gewänder. Aber Jesus war wahrscheinlich gar nicht so. Jesus war wie ein Römer angezogen. Ja, er war ganz anders angezogen. Und es war an ihm keine Schönheit, keine Größe, gar nichts, wenn ich den Jesaja lese, Jesaja 53. Und ebenso muss auch der Sünder die Einladung Gottes annehmen und akzeptieren, wie es in der Schrift angeboten wird, wie der Heilige Geist uns präsentiert, wie diese Eliezer uns präsentiert. Das ist unser Herr. Das ist mein Herr, dem ich diene. Ein großer Herr, ein großer Mann. Ja, das ist er. Die Rebekka, die drängt die Kamele, die verpflegt die Tiere. Und jetzt so plötzlich, indem sie nur arbeitet, indem sie nur dient, wird sie eine Traumprinzessin. Geh ein zu der Freude deines Herrn ist mein Thema. Eine Traumfrau, die drängt die Kamele, die dient, die ist nicht zu schade, verstehst du? Sie soll Königin werden, Prinzessin werden oder Stammmutter, was weiß ich, vom Volk Gottes werden. Da soll der Jakob geboren werden, da soll die Geschichte Gottes weitergehen. Und die dient, die drängt die Kamele, eine junge Frau, die nur angesprochen wurde, die wurde nicht nur angepäppelt, verstehst du? Die wurde richtig beworben. Und sie lud ihn gleich ein zu sich nach Hause, wo sich die Verwandtschaft Abrahams aufhielt, ist ein ganz anderes Thema. Ich könnte noch eine Predigt schreiben, ein ganzes Buch darüber schreiben, über diese Sache. Warum? Gott hat doch gesagt zu Abraham, geh aus seiner Freundschaft, aus seiner Verwandtschaft, aus seinem Vaterhaus und so weiter. Und jetzt holen sie noch die Frau. Und später auch der Jakob holt noch seine Frau oder seine Frauen aus Mesopotamien. Warum denn das? Eine Geschichte für sich selbst. Der Engel hat eine ganze Arbeit geleistet, als der Eliezer dorthin kam, sogar so auf Anhieb. Auf einmal begegnet er diesen Mädeln und diesem Dienst dienenden Frauen. Und so ist die Führung Gottes. Man stolpert plötzlich, ja, und trifft gleich die Richtige. Man kommt in die Gemeinde. Du sagst, ja, was ist mit mir los? Also, ich bin in dieser Gemeinde nicht hineingekommen. Ich habe jetzt mir angewöhnt, wieder Krawatten zu tragen, weil ich so einen Haufen Krawatten zu Hause habe und die muss ich mir irgendwie auftragen. Ich habe noch schmale Krawatten, breite Krawatten, noch so aus der Elvis-Zeit auch noch welche Krawatten, verstehst du? Und als ich Christ wurde, weißt du, was man mir gesagt hat, als ich Christ wurde? Nur nebenbei, ich kam in so alte Brüdergemeinde, da kam ich rein in diese alte Brüdergemeinde rein und die haben gesagt, ich kam mit so Rollkragenpullover, Junge, Herr Matthäus oder Johannes, haben sie zu mir gesagt, so geht man nicht im Haus Gottes. Haus Gottes, das ist das Höchste, was es überhaupt gibt. Da muss man würdig hingehen. Das beste Kleid, was du hast, ziehst an. Du, dann habe ich zuerst mal Krawatte gekauft. Dann habe ich die Herren gesehen, die haben Krawatten, die haben zwei Reihen angezogen und meistens waren dunkle Krawatten und schwarze Krawatten mag ich nicht unbedingt, aber dann habe ich mich schön gemacht, denn ich wusste, jetzt muss ich Gott begegnen, denn ich habe Audienz beim Herrn, weißt du, und das war, was mich gelehrt hat. Weißt du, Gott hat mich gelehrt, ich bin gleich an die Richtigen geraten. Die waren gesetzlich, dann haben sie gesagt, Johannes, die Koteletts sind bei dir zu lang, verstehst du, und ich habe so Manschetten gehabt, die so glitzern und so bammeln, aber ich habe gesagt, so läuft ein Kind Gottes nicht rum. Oh, was die an mir rumgearbeitet haben. Ich dachte zuerst, meine Sünden sollen vergeben werden. Aber nein, meine ganzen Untugenden zuerst mal, was ich so von der Welt mitgebracht habe, das sollte ich Stück für Stück ablösen. Und zuerst muss ich nicht nur innerlich rein werden, sondern auch äußerlich rein werden. Und da sagt ein alter Bruder, ein so Bibellehrer, der auch ein paar Bücher geschrieben hat, der hat dann zu mir gesagt, weißt du, so wie man innen ist, so ist man auch außen. Und das habe ich mir gleich gemerkt. So wie du innen bist, so bist du auch außen. Wenn du innen drin eine Drecksau bist, bist du außen auch eine Drecksau. Entschuldigung. Aber so ist es. Wenn du innerlich zerrissen bist, bist du auch äußerlich zerrissen. Verstehst du, laufst du auch in Lumpen, wie der verlorene Sohn. Der hat mir eine Predigt gehalten. Meistens in meiner Gemeinde, wo ich am Anfang war als junger Christ, die haben ständig für mich gepredigt. Und da haben sie noch mal manchmal sogar mit dem Finger auf mich gezeigt, obwohl sie da im Raum einfach nur gezeigt haben. Verstehst? Aber ich war immer angesprochen. Ich kam nach Hause. Nach jeder Predigt muss ich zu Hause meine Hausarbeit machen. Das war's. Und so ist es. Die Führung Gottes. Und ich bin dankbar für die Führung Gottes, da wo ich immer hingeraten bin. Und als ich das gelernt habe, bin ich dann versetzt worden in eine andere Gemeinde. Dann plötzlich war das so und so, verstehst du? Und dies in meinem Leben. Und immer, Gott hat mich immer an der richtigen Stelle hingebracht, wo ich was lernen konnte. Und ich bin Gott dankbar für all diese Lehrstunden, Lehrlektionen, die ich durch die Gnade Gottes lernen durfte. Und Rebecca wird gefragt, willst du mitgehen? Und ich sage sofort, ja, ja. Ohne groß zu zögern, nachzudenken, sagt sie ja. Und sie hatte jetzt schon so viel vom Isaac gehört, aber das reicht nicht aus. Jetzt hat sie auch gesehen, den ganzen Schmuck. Oh, Papa, guck mal, was der mir alles schenkt. Und das darf ich behalten, auch wenn ich nicht mitgehe, auch wenn ich nicht so weit bin. Isaac sucht nicht selbst eine Frau. Ich weiß nicht warum, denn er ist mittlerweile schon alter Herr. Fast 70, verstehst du, er sucht keine Frau so richtig, er ist schüchtern, das macht alles der Eliezer. Der Herr Jesus sucht auch nicht seine eigene Frau. Weißt du, diese Braut, der Heilige Geist ist hier auf dieser Erde ausgesandt und er sucht, du da, du da, du da, verstehst du? Und dann, er arbeitet an uns und er sagt, der ist würdig, geliebt zu werden, der ist würdig, nach Hause zu gehen, der ist würdig, die Traumfrau, die Schwiegertochter meines Gottes zu werden, meines Herrn zu werden. Eliezer kommt dann mit der Braut nach Hause und der Isaac kann nicht mehr erwarten. Ich weiß nicht, wie es dir war, warst du schon mal verliebt? Verstehst du, und du weißt jetzt, die Braut kommt oder der Bräutigam kommt, dann stehst du von einem Bein auf dem anderen und da kann ich mal aushalten. Da müsste doch jeden Augenblick kommen. Aber wo ist dieser Eliezer mit der Braut? Und dann sieht er in der Karawane, so wie hier, vom Weiten herkommen, aus der Ferne. Das muss es sein, also vom Gang. Das ist mein Eliezer, ein Knecht aus Damaskus, den Abraham damals sich erworben hatte. Und dann ist Isaac vorausgegangen, er betet auf dem Feld. Er war verliebt, er träumt von seiner Braut, die er gar nicht kennt. Und der Herr Jesus kennt seine Braut auch noch nicht. Auch wenn er uns erlöst hat, auch wenn er alles bereitgestellt hat. Wir sind zu der Freude unseres Herrn berufen und so weiter. Und da hinten sitzt mein Mann oder da hinten sitzt meine Frau, verstehst du, das kleine Mädel. Das musst du verstehen. Wir sind so beengt in unserem Horizont, dass wir das nicht verstehen. Wir denken, das ist alles westlich, amerikanisch, von Hollywood. Geh ein zur Freude deines Herrn und er ist abends, da betet er, redet mit Gott. Und dann diese Rebecca, die vorher Tiere pflegen wollte und so weiter, vielleicht Tierpflegerin werden wollte, jetzt wird sie Traumprinzessin. Ja. Und das ist nicht wichtig. Abraham ist der alte Scheich, der ist schon 140 Jahre alt. Und Isaac auch nicht mal der Jüngste. Und es klingt wie ein Wunder, dass Rebekka auch ja aus der Verwandtschaft Abrahams ist. Und da hat auch später diese Rebekka gesagt, ich will nicht, ja, sie war böse auf dem Esau, weil der Esau von den Kanaanitern Frauen genommen hat. Nein, wir wollen Frauen nehmen aus unserem Stamm. Ja, und Jakob geht extra nach Mesopotamien und will eine Frau aus ihrem Stamm haben. Ob jetzt sie verwandt sind oder nicht. Sie will aus ihrem Stamm haben. Und Christen sollen Christen heiraten. Wenn sie heiraten, nur nebenbei. Denn sonst haben sie nur Pech und Schwefel in ihrer Ehe. Und sonst klappt es nicht. Und Rebekka kommt aus der Verwandtschaft Abrahams, wo er einst ausgezogen ist. Manche sagen vielleicht, das ist ein Trick Satans, dass der nie richtig losgelassen hat. Mesopotamien, Ur in Chaldea, der hat seinen Vater mitgenommen bis nach Haran und jetzt holen sie noch die Frauen wieder raus aus diesem Tamtam, aus diesem verdorbenen, aus dieser verdorbenen Gegend. Hier steckt eine göttliche Botschaft, ein Geheimnis der Erlösung. Gott will uns aus dem Stamm rausholen, aus dem wir geschaffen sind. Jesus wurde Mensch und er will Menschen erlösen. Gott will nicht die Tiere erlösen, die haben nicht gesündigt, aber der Mensch. Gott will die Menschen erlösen aus ihrem Stamm. Dort sollst du hingehen, Eliezer, und dort sollst du eine Braut holen. Auch Jakob, seine Rahel und seine Lea, die kommen aus der gleichen Sippe. Ist das nicht Vetterliswirtschaft, wirst du sagen, vielleicht? Ja. Ich habe darüber nachgedacht, schon sehr viel nachgedacht über diese Geschichte hier. Rebekka und Isaac oder später Jakob und Rahel und Lea. Aus dieser alten Welt will der Heilige Geist eine Braut ohne Flecken und ohne Runzeln. Wenn du älter wirst, du hast Runzeln. Und manchmal sehr viele sogar. Graue Haare oder was weiß ich. Ohne Flecken und ohne Runzeln. Wenn man älter wird, kriegt man Flecken. Manche überpudern es. Aber weißt du, wir sollen echt sein. Das ist, was der liebe Gott will, ohne Flecken und ohne Runzeln. Gott erwählt sich die, die ihm folgen und ihm dienen. Er weiß selbst, der Engel des Herrn findet genau die Braut, die passende Braut, die genau das Gleiche will, die sich aufopfert, die sich hingibt, die sich am Leben sofort beteiligt, diese Kamele. Nicht, dass du trinken kriegst, sondern auch deine Kamele. Und die Knechte, die dabei waren, Rebekka tränkt die Kamele, ist ein Werk Gottes. Geh ein in die Freude unseres Gottes, in die Freude des Herrn ein. Nur die, die an ihn glauben, die gehen ein. Nicht, dass die eingehen als Pflanze, sondern die gehen so richtig, blühen so richtig auf. Verstehst du? Du kannst jedes Wort so und so deuten. Ja, die gehen in die Freude Gottes ein, die ihm vertrauen, die auf ihn hören, die mit ihm sympathisieren. Und was glaubst du? All die Jahre, als ich dann von dieser Gemeinde weg war, ich konnte nicht mehr anders. Ich habe so viel Krawatten mir angeschafft, verstehst du? Ich könnte heute einen Krawattenladen aufmachen. Ja, wirklich. Ja, weil ich einfach gesagt habe, ich muss im Haus Gottes würdig sein. Weißt du, wir müssen würdig sein. Und die Frage ist, gehe ich zur Freude meines Herrn an, dass der liebe Gott Spaß an mir hat, dass er mit mir sich vergnügt, dass er sagt, oh, mal tut es, mit dir spiele ich gerne. Komm, mach mal eine Runde noch. Rebekka, als dann soweit ist, dann versucht der Papa aufzuhalten, dann sagt er, Leute, haltet mich nicht auf, ich will so schnell wie möglich nach Hause. Haltet mich nicht auf. In der Bibel ist sehr viel Rede von der Liebe. Weißt du, wenn du richtig verliebt bist, wenn du richtig in Jesus verknallt bist, Entschuldigung, aber das darf man gar nicht sagen, das ist ja erotisch, sexuell, aber Sex und Gott gehört zusammen. Ja, ich liebe den Herrn. Weißt du, es geht nicht um Sex, Mann und Frau, sondern es geht von der persönlichen Liebe zu Gott. Und Elisa hat die Frau gefunden, bringt sie nach Hause und Isaac lebt mit ihr glückliche Tage bis ans Lebensende, auch wenn er nachher blind ist. Weißt du, man heiratet jemand und hinterher ist der Kerl blind und Isaac war blind. Der wollte seinen Hackbraten haben. Das war alles, was der gute Mann wollte, verstehst du? Und das war so seine Lieblingsspeise. Die kannten sich so gut. Und jetzt passiert etwas, was ich auch eingehen möchte und darauf eingehen möchte. Isaac nahm Rebekka an und sie wurde sein Weib und er liebte sie. Er liebte sie. Später gehen sie nach Ägypten noch, weil da eine Hungersnot war. Und da hat der Pharao oder der König gesehen, wie sich einander herzen. Hat er gesagt, Finger weg von diesem. Also eigentlich hat er diese Rebekka in den Harem genommen, aber er hat gesehen, wie er diese Rebekka liebt. Die haben sich geküsst. Und das hat man durch den Lichter aus dem Zelt gesehen. Er hat sie lieb. Das ist seine Frau. Das darf ich ihm nicht nehmen. Denn er hat schon Lehrgeld bezahlt bei der Sarah, als er die Sarah geklaut hatte, dem Abraham. Diese Könige, also die waren vorsichtig. Sie wurde sein Weib und sie liebte ihn, steht in meiner Bibel. Wahre Liebe entsteht erst nach der Heirat und nicht vor der Heirat. Das darf ich hier auch den westlichen Leuten sagen, die westlich geprägt sind. Nach der Heirat. Bevor eine Heirat sinnvoll ist, muss man feststellen, die Gemeinsamkeiten, passen wir zusammen? Bei Christen, wenn ich Christen traue, da habe ich oft sehr gefragt, habt ihr euch schon gestritten? Solange du dich noch nicht mit den anderen miteinander gestritten hast, als eine Auseinandersetzung gehabt hast, Techtelmechtel nicht gehabt hast, seid ihr gar nicht fähig zu heiraten. Wie bewältigst du Krisen? Und dann ist es so wichtig, wie bewältigt man seine Krise? Und wenn du das nicht gelernt hast, dann kannst du heiraten bleiben. Und die meisten heiraten so von der Ecke da, vom Imbissbude oder Döner irgendwo. Ja, zuerst mal feststellen, die gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele. Natürlich muss auch die Chemie stimmen zwischen diesen beiden. Aber wahre Liebe muss reifen, so wie der Pastor sagte, weißt du, bei euch in Deutschland, in Europa oder wo ihr seid, bei euch, da ist die Liebe gleich heiß und dann wird es nach der Ehe gleich kalt, dann gibt es nichts mehr zu entdecken, nichts mehr zu herauszufinden. Da erkaltet der Ofen, aber bei uns, wenn man heiratet, ist der Ofen noch kalt und er wird wärmer und wärmer und wärmer und dann glüht er. Ja, so ist es. Ob es wahr ist, weiß ich nicht, aber eigentlich, ich habe wenig geschiedene Leute in Indien getroffen, die so verheiratet worden sind. Und diese Kultur ist geblieben, kann der Staat machen, was er will. Unsere Generation, ja, wird von romantischen Romanen, Pops, Songs, Zeitschriftenartikel, früher war Bravo und was weiß ich da erzogen, Filmen und so weiter, die werden überschüttet und sie haben wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Alles, was von Hollywood kommt, ist Dreck. Entschuldigung, auch hier, was bei uns von der Ufer kommt, das ist alles nur gespielt, was gar nicht der Realität entspricht. Es ist so wichtig, dass wir zuerst einmal realistische Erwartungen haben sollten. Und das ist die Hauptsache, realistische Erwartungen an der Ehe, am Partner. Für was hat Gott Mann und Frau geschaffen? Zuerst einmal, um Kinder zu kriegen. Das ist Nummer eins. Und dann, dass sie sich einander tragen und vertragen und füreinander da sind. Wahre Liebe muss sich entwickeln. Selbst wenn man verliebt ist auf den ersten Blick, das muss sich entwickeln. Der erste Blick ist nicht alles. Verstehst du, das muss uns zuerst mal geschenkt werden. Ist das wirklich? Können es auch in die Falsche geraten oder in den Falschen geraten? Ist oft vielleicht ein Widerspruch in sich selbst. Liebe braucht Jahre, Jahrzehnte, um sich zu entwickeln. Ich sage es nur, zerstöre vielleicht manche Idealbilder hier in der westlichen Kultur. Ich habe so verschiedene Kulturen gesehen und miterlebt und ich weiß, wo was funktioniert und wo was nicht funktioniert. Wenn man ehrlich ist, am Anfang ist meistens bei den meisten Leuten hier bei uns nur Lust auf Sex, auf den Partner und mehr nicht. Wir verlieben uns und glauben dabei, das ist Liebe, das ist echt, aber das ist nicht echt. Echt muss sich bewähren, muss ja erlebt werden. Wir hoffen, sie wird wahr und sie wird dauerhaft, aber meistens nicht so. Das Schlimmste war, was ich hatte, 3 Tage verheiratet und gehen die Leute zum Scheidungsrichter. Damals hat es noch Haufen Geld gekostet. Verstehst du? Du sagst so schnell Ja-Wort. Und die beiden haben Ja-Wort gegeben und es hat ihnen 6.000 D-Mark damals gekostet, die Scheidung. 6.000 D-Mark. Nur 3 Tage verheiratet. Verstehst du? Das ist Katastrophe. Weißt du, wir müssen lernen, nicht nach der nächsten Enttäuschung gleich den Partner oder den Menschen hinzuschmeißen. Auch der Heiland schmeißt uns nicht gleich hin nach der Enttäuschung, wenn wir Fehler machen, wenn wir mal fallen, wenn wir Dummheiten machen. Und das beweist sich, was echte Liebe ist. Trägt man den anderen, tragen wir uns einander. Wahre Liebe braucht Jahre. Und da muss eine Überzeugung entstehen, wir sind untrennbar. Wir sind ein Fleisch, steht in der Bibel, sie werden ein Fleisch sein. Aber das ist bei den meisten nicht. Die sind nicht einmal dass sie gleich Knochen sind. Verstehst du, von wegen Fleisch? Ja, miteinander verbunden. Selbst wenn die Partner alt und grau ist und er liebte sie bis zum Schluss, dieser Rebekka, dieser Isaac. Und der Herr Jesus liebt uns bis zum Schluss. Er hat seine Jünger erwählt, diese Aposteln, verstehst du, das waren nicht alles gleich Heilige. Verstehst du, keiner von ihnen waren heilig. Sogar der Petrus, der Herr sagt zum Petrus, wenn du dich mal bekehrst, dann stärke deine Brüder. Der tippelt mit Jesus mit und der ist nicht einmal richtig bekehrt anscheinend in den Augen Jesu. Und der Judas, der Verräter, dem gibt er sogar noch einen Kuss. Mein Freund, wie bist du zu mir gekommen? Ja, man wird alt und grau. Und selbst wenn du dann kein Geld mehr hast, wenn du alles verloren hast, wahre Liebe bleibt bis zum Schluss. Und das, diese Art, ist nicht Romantik und ist nicht irgendwie langfristige, was weiß ich da, nur Vergnügen. Das hört mal alles mal auf im Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber wenn du mal älter wirst, dann merkst du, dies und jenes hört mal auf. Auch Sex hört mal auf. Verstehst du? Das Leben ist ganz was anderes, wie wir sind, ganz was anderes bestimmt. Auch die Gemeinde. Wir denken oft, ach, was, wenn ich dem Heiland gehöre, dann geschehen Zeichen und Wunder. Aber lies mal die Apostelgeschichte, Kapitel sowieso. Die ersten paar Kapitel, die sind wunderbar. Da bekehren sich die Leute, da bekehren sich 3000, ein paar Tage später 5000, das sind schon 8000 Leute bekehren. Und der Herr tut täglich hinzu Zeichen und Wunder geschehen, dass sogar der Schatten von Petrus die Kranke heilt auf der Straße. Wunderbar. Und dann liest du nichts mit. Dann kommt Gefängnis, dann kommt Verfolgung. Und das ist die Apostelgeschichte. Schluss mit der ganzen Romantik. Diese ganze Erbauung und dieses Genießen. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens nach der Hochzeit. Verstehst du? Nach diesem Fest. Die Gemeinde, die wahren Gläubigen, die sind die Braut Jesu. Und Epheser Kapitel 5, Vers 25 und 32, da lese ich, ihr Männer, Frauen gilt das Gleiche, liebt eure Frauen und ihr liebt eure Männer, wie Christus die Kirche geliebt hat und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort heilig zu machen. Wie sollen sie lieben? Christus liebt uns. Und wir sollen Christus lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Und dann weiter hier. Und so wird er die Kirche herrlich erscheinen lassen, ohne Flecken und ohne Falten. Und ohne irgendwelchen Makel. Und darum wird der Mann, und da lese ich hier weiter, Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Und das ist ein tieferes Geheimnis. Ich beziehe auf Christus und die Kirche, sagt der Herr, oder sagt Paulus hier im Text. Ich beziehe das auf Christus und die Kirche. Das natürliche Bild der Ehe, der Beziehung zueinander, ist ein Bild auf Christus, auf die Gemeinde, auf die Braut des Herrn. Jesus hat sich für die Gemeinde hingegeben. Denk drüber nach. Und was will er damit erreichen? Was will er damit erreichen? Er will, dass die Gläubigen eingehen in die Freude des Herrn. Das ist, was der Herr Jesus will. Er will dem Vater im Himmel eine Schwiegertochter vorstellen. Das ist meine Braut aus dieser Welt. Das war ein Aschenputtel mal. Verstehst du? Halleluja. Dieses Aschenputtel. Wir haben das in den Märchen, da ist so vieles drin. Jetzt, ja, da haben wir die Botschaft der Bibel. Dieses Aschenputtel soll jetzt Königin werden, Prinzessin werden. Hier, diese Rebekka werden. Geht ein zur Freude des Herrn, zur Freude des Vaters. Der Bräutigam stellt dem Vater die Braut vor. Er holt es vom Feld ab. Jesus wird uns entgegenkommen in den Wolken des Himmels und er wird dann uns in Empfang nehmen. Und als dieser Isaak begegnet, und der ist dieser Mann, das ist dein Bräutigam, dann nimmt sie gleich den Schleier runter, sie verdeckt. Weißt du, das ist etwas Interessantes in jeder Handlung, was da passiert. Sie verdeckt sich, ist so gar nicht erkannt, dass sie nicht erkannt. Sie will ihn nicht sehen, sie will erst in der Hochzeitsnacht sehen. Verdeckt sich und sie will einfach warten, bis der Tag X ist, bis der soweit ist. Und so will Christus dem Vater eine Braut darstellen. Abraham stirbt nach der Bibel hier, 1. Mose 25, Vers 7, im Alter von 75 Jahren. Und mit 140 lernt er seine Schwiegertochter kennen. Ist ein schönes Bild, also ich mag das. Verstehst? Und hat die Rebekka noch 35 Jahre miterlebt. Toll. Dann haben sie hat noch miterlebt, wie diese beiden Buben aufgewachsen sind, die Zwillinge Esau und Jakob. Etwa 20 Jahre war zuerst mal die Rebekka kinderlos. Wir alle heiligen Frauen, letztendlich, warum auch immer, wäre eine Predigt für sich selbst. Ich weiß das auch warum. Aber normalerweise habe ich jetzt keine Zeit darauf einzugehen. Aber Esau und Jakob hatte Abraham noch 15 Jahre kennengelernt. Diese beiden Buben, mit denen gespielt, diese Geschichten erzählt vom Heiland, erzählt, wie Gott ihn geführt hat, wie Gott geleitet hat. 15 Jahre ein Stück weit. Die Gemeinde ist die Braut der Träume Gottes, des himmlischen Vaters. Halleluja. Ich bringe immer zwei Versuche, diese beiden Sachen zu einem Nenner zu bringen. Die Vorstellung, dass die Gemeinde, die Kirche, die Braut Gottes ist, ist was ganz Wichtiges, dass wir das begreifen. Ich bin für Gott bestimmt. Ich bin für Gott geschaffen. Ich bin von Gott, für Gott erwählt, damit die Sache Gottes weiterläuft. Wir haben einen besonderen Platz im Herzen Gottes. Kein anderes geschaffenes Wesen hat diesen Platz als die Braut des Herrn. Kein Engel, kein Erzengel. Vergiss die ganzen Seraphim und was weiß ich, wie die ganzen Vögelchen heißen. Vergiss das alles. Wir sind was anderes. Wir als Menschen sind erwählt von Grundlegung der Welt. Wir haben Zugang zum Herzen Gottes, was kein Engel hat. Kein Engel kann nicht sagen, Papa, aber lieber Vater. Da kriegt er einen auf die Schnauze, wenn er so kommt, Entschuldigung. Da wird er bestraft. Auch nicht der Erzengel Michael oder Gabriel, die müssen sich demütigen. Sie müssen vor Gott ganz klein erscheinen, aber ich darf als sein Kind zu ihm kommen. Aber, lieber Vater, Rebekka, die Schwiegertochter, Halleluja, ja, der Sarah ist nicht mehr da, ist eine Geschichte für sich selbst, meditier weiter, denk drüber weiter nach. So, Gott hat nichts zu tun mit irgendwelchen unsichtbaren Wesen, sondern er hat jemand erwählt, das nach seinem Bild ist, nach seinem Bild geschaffen ist, das ist der Mensch. Und wir sind erwählt nicht, weil wir so perfekt sind wie die Engel. Vergiss es, wir müssen gar nicht so perfekt sein. Denn Engel haben den Menschen die Gesetze gegeben, was kein Mensch halten kann. Und das Gesetz hat noch nicht einmal die Erde erreicht, ist schon zertrümmert worden, weil sie um das goldene Kalb getanzt haben. Aber Gott hat uns seinen Sohn gegeben, auf das alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wir als Braut des Herrn, wir haben das Herz des Königs und wir opfern uns freiwillig. Dieser Rebekka sagt, ja, ich gehe. Ich kann mir das Mädchen gut vorstellen im Orient, ich gehe. Ich nehme ein paar Zeilen aus dem Hohen Lied, das vom Salomo, der schreibt da über diese ganzen Gefühle. Hohes Lied, Kapitel 4, Vers 9 und Kapitel 6, kannst du das ganze Kapitel lesen und Kapitel 5, Vers 4 noch dazu. Du hast mein Herz, meinen Schatz entzückt, liebe Braut. Das ist, wie dieser Isaac begreift und wie diese Braut es begreift. Du hast mein Herz entzückt, ich bin begeistert. Und ich bin begeistert von Gott, der uns Gaben gibt durch den Heiligen Geist, der uns aufmöbelt, der uns aufpäppelt, der uns unter das Flügel nimmt und sagt, mach weiter so. Ich bin überwältigt, heißt es hier, von einem Anblick auf deine Augen. Lies mal, wie der Bräutigam verliebt ist in die Augen der Braut. Und von einer einzigen Perle. Ich bin so entzückt. Schau weg. Denn deine Augen sind überwältigt. Also, da geht's so weiter. Ihr Haar, ihre Wellen, da verstehst du, ihre Locken. Und das sieht aus wie eine ganze Herde von Ziegen. Was alles ist. Und wie die Hänge von Gilead, da hängt alles, das ist alles fantastisch. Das ist das Leben der Braut, wie der Bräutigam ihn sieht. Unser Weg mit Gott ist ein Leben in Intimität, in Innigkeit, in der Nähe, in Vertraulichkeit Gottes. Und wir sind für Partnerschaft mit Gott bestimmt, nicht mit Menschen. Das ist nur zweitrangig. Die Beziehung zu Gott ist das Wichtigste. Dieser Partner, ich bin ein Partner Gottes. Ein Geliebter Gottes, deshalb schreibt auch Paulus, liebe Geliebte Gottes, Kinder Gottes, Söhne Gottes, Töchter Gottes, die Braut Christi ist ein ewiger Begleiter Jesus später und wir werden bei dem Herrn sein, immer da und ewiglich. So wie diese Rebekka, sie blieben bis im hohen Alter miteinander zusammen, was sie alles durchgemacht haben. Wie viel Herzeleid, wie viel Freude, wie viel Glück, wie viel Unglück. Ja. Und auch wir sind, Brüder und Schwestern, bestimmt für die Ewigkeit mit unserem Vater im Himmel, dass wir dort fantastische Zeit erleben. Die Braut Christi, ja, sie ist mit Gott verliebt im Vater. Sie dient dem alten Abraham mit 141, 150 Jahren, mit 160 Jahren. Dieser Rebekka dient. Opa, was darf ich dir noch bringen? Verstehst du? Was willst du? Guck mal, sogar dem Vater, die Gemeinde Jesu, jetzt, du musst es richtig verstehen, wir werden dem Vater im Himmel dienen, obwohl wir Jesus gehören. Die Schwiegertochter. Und manchmal ist die Schwiegertochter lieber als die eigene Tochter und netter und freundlicher. Ich kenne Geschichten, ich könnte euch Lieder vorsingen. Die Braut Christi ist erfolgreich, weil sie von Gott unendlich geliebt wird und der Vater Abraham liebt. Also so eine Schwiegertochter hätte... Ich habe es mir gar nicht erträumt. Da sind die kananitischen Frauen gar nichts dagegen. Matthäus 22, Vers 2. Mit dem Himmelreich ist es so wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Der Vater im Himmel bereitet die Hochzeit seines Sohnes jetzt im Augenblick vor. Ist es noch nicht so weit? Der Vater im Himmel wird das Signal geben, Jesus, jetzt gehst du aufs Feld wieder. Jetzt gehst du wieder in diese Welt zurück und holst die Braut, was der Eliezer, was der Heilige Geist rausgesucht hat. Weißt du, Jesus bereitet uns eine Wohnung im Himmel und der Heilige Geist bereitet uns für die Wohnung im Himmel. Nur, dass wir uns hier verstehen.
Das Wesen der Hochzeit besteht in der Vereinigung zweier Personen, Braut und Bräutigam. Wenn zwei Familien, die miteinander zuerst verstritten waren und so weiter. Weißt du, das war in der antiken Welt so, das ist bis heute so. Dann heiraten die zwei Familien zusammen, zwei Königreiche, zwei Könige, die sind verstritten. Du kriegst meinen Sohn, du kriegst meine Tochter und wir sind wieder gut miteinander verbunden. So war auch Salomo, seine ganzen Frauen, was er da hatte, 900 Frauen hatte, Prinzessinnen hatte. Er hat einfach die geheiratet und den Bund geschlossen, damit sie Familien miteinander Frieden haben, Königreiche Frieden miteinander haben. Deshalb war Salomo auch ein König des Friedens. Familien schließen Frieden hier, indem der die Braut den heiratet und in der Familie reinkommt. Dann kann man nicht mehr Krieg führen, da kann man nicht mehr Streit haben, da kann man nicht mehr die auslöschen, die vernichten, denn da zerstöre ich mein Glück, das Glück meines Sohnes. Nur nebenbei. Wenn ein Angehöriger der einer Familie sich und so weiter ein anderes Glied nimmt, der gehört zu mir und wir gehören zusammen, was auch immer ist. Die Braut Christi ist erfolgreich, weil Gott es will, dass die einfach das Leben meistern, und zwar die lösen die viele anderen Probleme, was da noch da sind. Zwischen Gott und uns Menschen herrschte Krieg, Zwietracht, was wir auch immer nennen können, Rebellion. Und jetzt gibt er uns seinen Sohn und wir geben unser Leben als Braut, wir vermählen uns, die Menschheit vermählt sich mit Gott, wir werden ein Fleisch und ein Geist. Und wir beheben diesen ganzen Streit, schaffen Frieden ohne Waffen. Und ja, die Braut, die kommt auch aus dem anderen Geschlecht, aber macht nichts, die gehört dazu, meine Schwiegertochter Rebekka. Um diese Hochzeit zu schließen, da treten so viele Vermittler und Friedensstifter auf den Plan, da ist so viel Mühe, das ist nicht so einfach. Willst du mitgehen? Da muss man einen überreden. Die Rebekka musste überredet werden. Zuerst einmal, da musste präsentiert werden, so ist dieser Scheich, den du da heiratest. Und du bist jetzt die Erwählte. Willst du mitgehen? So, das Fest, wir sind zur Freude Gottes eingeladen. Hochzeit wird eingeladen. Eine Hochzeit lässt man sich was kosten. Ist nicht nur so billig, so mit Knäckebrot und Selters. Ja, eine Hochzeit lässt man sich kosten. Und die beiden Familien profitieren von diesem Frieden, von dieser Eintracht und was auch immer ist. Sie profitieren. Geh ein in die Freude deines Herrn, ist mein Thema. Geh ein. Es ist Freude unter den Engeln des Himmels, steht einmal in der Bibel. Wenn ein Sünder Buße tut, geht ein in diese Freude. Bekenn dich zu Jesus und das ist Freude im Himmel. Dieser Eliezer, der ist überglücklich. Das hätte ich nie, nicht einmal im Traum gedacht. Es ist Freude, wenn ein Sünder sich bekehrt, eine Seele heimkommt, der verlorene Sohn heimkommt. Matthäus 25, Vers 6. Da heißt es, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Der Bräutigam Jesus kommt, geht ihm entgegen. Offenbarung 21, Vers 9 und folgende Verse. Da heißt es, komm, ich will dir die Braut zeigen. Der Johannes in seinen Visionen sieht die Braut, die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkommt, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Den ganzen Schmuck trägt die Rebekka jetzt mit sich. Und sie hat von zu Hause auch noch was bekommen. Also gar nicht so ärmlich. Gott beschenkt dich, wenn du Jesus entgegengehst und ja für dies, wozu du erwählt bist, dich vorbereitest, da hängst du nur vom Schmuck. Ja, die Gemeinde der Gläubigen kommt vom Himmel, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. 1. Mose 24, liest man mal die Geschichte von der Rebekka, wie sie kommt, wie sie begegnet. Und sie hob ihre Augen auf und sah Isaak und stieg eilends vom Kamel und sprach zu dem Knecht, wer ist dieser Mann? Und er sagt, das ist der Knecht, das ist mein Herr. Und sie nahm den Schleier und verhüllte sich. Und der Knecht erzählte alles, was er ausgerichtet hat, dort in der Fremde. Erzählte dem Isaak und sagt, guck mal, ich habe alles gemacht. Und der Heilige Geist wird Jesus uns verklären. So steht es in der Bibel. Bring diese Zusammenhänge zusammen. Und da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Er gewann sie lieb. Und weißt du, die wahre Liebe, Jesu, wirst du hier auf dieser Erde noch nicht erlebt. Ich darf dir die Wahrheit sagen. Du denkst, der Herr liebt mich. Du denkst, der Herr versteht mich. Du denkst, der Herr ist mit mir. Nein, das ist nicht wahr. Erst, wenn du beim Vater bist, wenn du und Jesus zusammenkommst, dann entsteht die wahre Liebe Gottes. Dann sagst du, die Hälfte war mir nicht gesagt. Die Hälfte von dem, was ich jetzt erlebe. Du hast mir so viel erzählt, aber was ich jetzt erlebe, das habe ich gar nicht geträumt. Nicht einmal geträumt. Nicht einmal die Hälfte war mir gesagt, sagt diese Königin Kandaze aus Äthiopien. Nicht einmal die Hälfte. Also wurde Isaak getröstet über seine Mutter. Jesus ist auch getröstet, wenn er sieht, jetzt kommt meine Erwählte, Auserwählte. Und Abraham bekam hier jetzt eine Schwiegertochter, preis dem Herrn. Und Offenbarung 19, Vers 9, da heißt, selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Selig ist er. Hast du schon diese Seligkeit? Weißt du, ich bin schon unterwegs. Und der Weg war nicht einfach. Das sind über 2.500 Kilometer von Mesopotamien bis da, wo der Abraham wohnt, in Beersheba. 2.500 Kilometer. Verstehst du? Und auf dem Kamel. Du, das ist nicht Vergnügen. Das ist, dass schöner, guter Sattel ist. Da verstehst du, dass du gut im Sattel bist. Nein, das ist eine Qual, auf dem Kamel zu reiten. Diesen weiten Weg, 2.500 Kilometer, um diesem Isaak zu begegnen. Und er lebt mit der Rebekka ein neues Leben, gründet eine neue Familie, eine Segenslinie. Wir sind dafür bestimmt, dass wir mit Jesus zusammenleben und im Himmel eine neue Familie gründen. Die Familie Gottes, Halleluja. Die Kinder Gottes. Er lebt im neuen Bund. Oder diese Rebekka wurde mit integriert, ein Teil davon. Wer so lebt, der lebt zum Vergnügen Gottes. Also, Rebekka, du gefällst mir. Verstehst du? Und so kann dieser Abraham, vielleicht konnte er nicht mehr richtig laufen und nicht mehr richtig das und dergleichen und jenes. Aber er konnte sich erfreuen, meine Rebekka, unsere Rebekka. Geh ein zur Freude deines Herrn. Lukas Kapitel 12, Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Here, auch eine Weihnachtsbotschaft vielleicht. Fürchte dich nicht, du kleine Here, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Geh ein zur Freude des Herrn. Des Vaters Wohlgefallen, Gottes Wohlgefallen ist, dir, mir, uns das Reich Gottes zu geben. Denn der Vater hat bestimmt gesagt, Rebekka, das, was ich dem Isaak gegeben habe, das gehört auch dir. Lass dich doch nichts wegnehmen. Das, was ich Jesus gegeben habe, das gehört auch dir, Bruder, Schwester. Das ist, wie wir hier wieder die Welt Gottes verstehen sollen. Gemeinde, du lebst im Wohlgefallen Gottes, die wahre christliche Gemeinde, meine ich, kommt. Ja, nimmt heute schon teil an der Freude des Herrn, so heißt es in der Bibel. Da freue dich an den Segnungen, die er für dich erworben hat. Freue dich, dass Gott dich liebt, dass er dich in sein Herz geschlossen hat. Meine Rebekka. Ich kann mir vorstellen, so saß der Abraham oft in seinem Zelt und zählte die Sterne. Und er wusste, über die Rebekka wird sich die Verheißung Gottes erfüllen. So zahlreich wie Sterne am Himmel sind, so zahlreich werden meine Nachkommen sein. Und so zahlreich wie Sand am Meer, hier in der Wüste oder wo auch immer es ist, so zahlreich werden meine Nachkommen sein. Rebekka, du bist die Erfüllerin meines Glaubens. Durch dich wird mein Traum wahr. Meine Hoffnung wird wirklich, ja, durch dich, Rebekka. Geh ein zur Freude deines Herrn. Gemeinde ist ein Fest. Und lass dich von diesem Fest dich nicht abhalten. Auch was ich euch gesagt habe, der Teufel versucht, sogar das Vaterunser zu verbieten, in der Kirche zu beten, öffentlich. Weil du könntest ja jemanden anpusten. Selbst wenn du die Maske anhast. Da haben sie gesagt, selbst wenn du Maske anhast, darfst das Vaterunser nicht beten. Solltest nicht beten. Was weiß ich. Der Teufel will dir Spaß verderben am Leben. Und es gibt genug Spielverderber. Pessimisten, Schwarzseher, Skeptiker, Zweifler und Bedenkenträger, die Bedenken haben. Da könntest angesteckt werden. So wie diese Frau, Gott segne diese Frau, die in München auf dem Bahnhof vor 2-3 Tagen bestraft wurde, nur weil sie keine Mütze, keine Mundschutz hatte und sich auf Psalm 91 berief. Ja, verstehst du? So, und Gott segne diese Frau. 1.000 fallen da und 10.000 da, dich soll es nicht treffen. Und ich sage euch eines, die die Maske tragen, die werden krank. Die werden erst richtig krank. Denn es geschieht nach deinem Glauben. Ich habe Angst, ich könnte angesteckt werden, um Himmels Willen. Und Angst macht die Leute krank. Angst macht die Leute kaputt. Angst zerstört. Verstehst du? Wir müssen tragen, sonst werden wir noch bestraft. Die arme Seele hat 150 Euro gezahlt, Strafe. Nur weil sie keinen Mundschutz getragen hat. Stell dir vor, was jetzt bei uns kommt. Weißt du, der Staat regiert durch Strafe. Und wir müssen wieder lernen, im Untergrund zu leben. Wie die ersten Christen. So, Gott lädt uns ein zu seinem Fest, zu seiner Freude. Manfred Siebert war mal bei uns mal in der Gemeinde und hat das Lied vorgetragen. Das sind schon viele Jahre her. Gab ein Konzert gegeben. Heitzmann hat es die Melodie dazu geschrieben. Ja, Schatten, wir leben im Schatten, sterben in Raten. Was haben wir davon? Hass und Empörung, Leid und Entbehrung. Da ist das die Endstation? Wären die Fragen nach uns und an uns noch nagen, kommt her und er ruft uns zu. Lass doch das Klagen, lass es doch alles sagen. Freude liegt in der Luft. Halleluja, Weihnachten ist das. So hat der Manfred Siebert bei uns gesungen. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen und alles stehen und alles sagen. Wir sind auf dem Weg. Gott lädt uns ein. Halt, lass uns nicht aufhalten, so wie diese Rebekka hier. Lass uns nicht aufhalten. Wir gehen weiter. Wir warten nicht, und hier heißt es weiter, worauf noch warten, warum nicht starten, lass alles andere stehen. In den Fabriken, in den Boutiquen steht noch so mancher Gast und Gaft anscheinend und kann man noch kaufen, bald werden die Geschäfte zugemacht. Am Mittwoch werden wahrscheinlich die Geschäfte bis zum 10. Januar zugemacht. Wenn du noch was kaufen willst, kauf ganz schnell deine Geschenke oder du kaufst nur noch Konserven am Schluss, die gibt's noch, die wird's noch geben und Klopapier. Ja, verstehst. Aber was auch soll, in den Fabriken, in den Boutiquen steht noch so mancher Gast, in unseren Klassen, auf den Straßen tragt mancher seine Last, diesen Mundschutz, können wir heute sagen. Denen, die schaffen, denen, die hasten, sagt es allen, die vorbeigehen, denen, die schlafen, denen, die rasten, sagt es weiter, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Halleluja. Wo wollen die alten Freunde uns halten und uns zur Seite ziehen? Sagen wir ihnen, wem wir jetzt dienen, wir weisen auf ihn hin und zu ihm, denen, die da höhnen und uns übertönen, wenn sie uns niederschreien, laden wir eben einfach weiter ein, komm, lass uns zu diesem Fest gehen. Wir sind unterwegs zu diesem Fest Gottes, auch wenn der Herodes nicht mitgeht hier und wenn die Leute aus Jerusalem nichts wissen wollen, obwohl sie alles wissen hätten können, mich hat es davon prophezeit. Gott lädt uns ein, er deckt im Angesicht unserer Feinde den Tisch. Das Kalb ist schon gemästet, Halleluja. Bei Gott wird niemand hungrig bleiben oder hinausgehen. Genieße den Reichtum Gottes. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Niemand soll sich beklagen über Armut, Mangel und Dürftigkeit. Der Reichtum Gottes ist erschienen. Der Eliezer, der wirbt dich. Bruder, Schwester, komm mit. Rebekka bekommt den ganzen Schmuck Sarahs. Merkst es nicht, wie viele Segnungen du bekommst, natürliche Segnungen, irdische Segnungen. Du kannst in fremden Sprachen beten. Am Anfang, als ich erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, habe ich in 5 Minuten 6 Sprachen gesprochen. Ja, fantastisch. Und ich habe erlebt, was Sprachengebet ist. Ja, du sollst nicht ärmlich und unglücklich durchs Leben rennen, traurig, bitter und belastet. Wir haben einen reichen Herrn, Halleluja, einen mächtigen König. Kinder Gottes können sich sehen lassen. Ich muss mich nicht schämen und sagen, ja, weißt, wir sind ein kleiner Haufe. Ach, ich pfeife da drauf. Wir sind in der Mehrheit. Bei uns ist Vater, Sohn und Heiliger Geist und Milliarden von Engeln um uns herum. Da schwirrt es nur noch. Jesus sagt, ich könnte 6 Legionen Engel anfordern. Weißt, wie viele das sind? Fast 70.000 Soldaten. Aber das hast du nicht gemacht. Hast nicht nötig gehabt. Nur nebenbei. Ja, der Rahmen für meinen Text hier ist das Gleichnis von den Talenten, Matthäus 25, Vers 21, geht ein in die Freude eures Herrn. Was will ich noch ganz schnell sagen? Bruder, Schwester, gebrauch deine Talente, genier dich nicht. Gott hat dir Gaben gegeben, benütze diese Gaben, die er dir anvertraut hat, lieber heute wie morgen, und wuche damit. Weißt du, wuchen, das ist sowas Jüdisches. Du sollst wuchern, schachern, handeln, ja. Gewinnet weitere Talente, sei ein guter Haushalter. Wuchere mit deinem Leben, du hast nur ein einziges Leben und das ist sehr kurz manchmal. Wuchere. Gott fragt jeden von uns, du, und als ich mich so vorbereitet habe, war schockiert, habe gesagt, Matthäus, was ist mit dir? Gott fragt jeden von uns, was hast du gemacht mit deinem Leben? Was hast du gemacht mit deinem Leben? Was hast du erreicht? Ist das wirklich alles? Und ich weiß, ich bin ein unzufriedener Mensch. Was hast du erreicht mit deinem Leben? Wo ist dein Leben? Was hast du damit gemacht? Mit all den Jahren, Stunden, Wochen, Monaten, die ich dir geschenkt habe? die Sonnenstunden, verstehst? Nachher kommt der Winter, kommt die kalte Zeit, da kannst du nichts mehr machen, da läuft nichts mehr. Was hast du gemacht mit deinen Talenten und Gaben, mit deinen Wünschen und Träumen? Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Gehst du gerne hin, freust du dich schon darauf? Oder sagst du, lieber Heiland, komm, lieber übermorgen, da habe ich noch so viel zu erledigen. Verstehst du, ich habe noch nicht alles geschafft. Was ist dein Leben? Gott lädt uns ein. Viele beschleicht es so in den letzten Tagen, Stunden, bitteres, trauriges Gefühl. Ich habe nichts zu bringen. Ich habe leere Hände. Ein altes Evangeliumslied, da hat man früher gesungen, muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor Jesus stehen? Kann ich keine einzige Garb ihm bringen? Du bist am Leben und du bist im Leben schuldig. Weißt du, so viele Menschen, so wie dieser eine Knecht da, der hat das Leben gehabt, der hat die Gabe gehabt, die Talente gehabt, aber die hat alle verbuddelt irgendwo im Boden. Die Todesstunde rückt für uns alle näher, mehr oder weniger, bei dem einen früher, bei dem anderen später. Und was ist aus diesem geliebten Leben geworden? So viele Menschen haben ein ungelebtes Leben, versäumte Möglichkeiten, sie haben vergraben ihre Talente. Das ungelebte Leben können wir nicht mehr nachleben. Du kannst beten, so viel du willst, das schaffst nicht mehr, da kannst nichts mehr nachholen. Gott lädt uns zu seinem Fest, lasst uns gehen, lieber heute wie morgen, haltet mich nicht auf, hat die Rebekka gesagt. Und lasst uns allen sagen, die wir auf dem Wege sind, das möchte ich hier heute Morgen tun. Verstecke nicht deine Gabe, obwohl die ist so klein, keiner schaut's hin. Die Nachtigall, die übt ihre Stimme nachts in der Dunkelheit, ob ihr jemand zuhört oder nicht. Schäme dich nicht, wenn du nicht so viel hast, wenn du vielleicht nicht so super begabt bist. Selbst wenn du schwach und gebrechlich und kränklich bist, egal. Liebe macht erfinderisch. Liebe, ja, Liebe zum Vater und Liebe einfach zur Freude Gottes. Lieber Gott, auch wenn ich ein Trottel bin und ich möchte ein guter Trottel sein und ein guter Strauch sein, eine gute Pflanze sein. Ich möchte einfach das, was ich bin, ich möchte das Beste sein, das beste Unkraut, das es gibt. Ja, du denkst vielleicht, ja, aber nein, Gott hat auch das Unkraut geschaffen, so eine Brennnessel. Wie wichtig die Brennnessel sind, was man aus den Brennnesseln alles machen kann. Ich habe diese Tage gerade gelesen, im Mittelalter hat man Brennnessel als Hanf benutzt und Kleider daraus gemacht. Verstehst du, was man alles aus Brennnessel machen kann? Nicht nur zum Trinken, um Krankheiten fernzuhalten. Lebe einfach zur Freude Gottes, sei treu in dem, was er dir aufgetragen hat, was er dir gegeben hat, die Möglichkeiten, die du hast, und gib dein Bestes. Mehr kannst du sowieso nicht geben. In der Bibel heißt es von einer Frau, von der Maria Magdalena, da heißt sie tat, was sie konnte. Mehr musst du nicht tun, mehr erwartet der liebe Gott nicht von dir. Tu, was du kannst. Wir leben zur Freude Gottes. Lebe und handle in Verantwortung vor Gott. In diesen drei Himmelsreichsgleichnisse hier, Matthäus 25, wo ich da gelesen habe, ist eine Botschaft, das Himmelreich ist zu vergleichen wie einem Menschen, der außer Landes ging. Der Herr Jesus ist noch im Ausland, im Himmel, im Jenseits. Aber er wird uns entgegenkommen, ihr Brüder und Schwestern. Und Jesus sagt zu uns, es dauert nicht mehr lang. Ich habe die Türklinke schon in der Hand. Und es wird nach unserem Glauben schauen. Bist du das, was er von dir wollte? Wo ist dein Talent? Wo ist deine Gabe? Was hast du aus deinem Leben gemacht? Wir stehen kurz vor der Wiederkunft Jesu. Das Reich Gottes bricht an. Schau, was jetzt passiert. Ich denke jetzt, mit einem eisernen Besen wird durch Corona alles ausgekehrt und ausgefegt. Die Welt wird gereinigt. Von wem auch immer. Auch wenn der Teufel das macht. Denn der Teufel muss die Schmutzarbeit machen. In aller Liebe. Der Teufel macht die Schmutzarbeit. Und du siehst, da wird alles getestet. Der Hiob wurde geplagt, eine andere Predigt für sich selber. Der Hiob wurde geplagt und hinter den Plagen, als er dann durch war, und Gott gab ihm alles doppelt gab er. Geh ein zur Freude deines Herrn. Der Vater vom verlorenen Sohn, als er heimkommt und sagt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Der Junge, ja, wurde erwartet, der Vater hat ihn auf ihn gewartet. Und nicht nur der Isaac hat auf seine Rebekka gewartet. Der Vater im Himmel, kommt jetzt die Braut, kommt sie nicht? Wie wird sie aussehen? Ist sie eine nette Frau, verstehst du, eine liebe Frau? Wie wird sie sein? Der Vater hat gebibbert. Nicht der Isaac, der hat es auch gewartet, verstehst du? Aber der Vater, es geht um den Vater hier. Isaac konnte es kaum erwarten. Jesus beim Abschied sagt, ja, Matthäus 26, Vers 29, ich sage euch aber, ich werde vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis an jedem Tag, da ich es neu mit euch trinke im Reich meines Vaters. Der Herr Jesus brennt. Der hat kein Abendmahl. Du hast jeden Sonntag, jeden ersten Sonntag im Monat wenigstens Abendmahl. Manche haben jeden Sonntag Abendmahl und so weiter. Aber Jesus hat kein Abendmahl. Seit 2000 Jahren hat er kein Abendmahl mehr gehabt. Und er wartet, dass er mit uns zusammen das Mahl feiern kann. Seit 2000 Jahren. Ja, und er möchte mit uns wieder feiern. Und heute steht Jesus noch draußen und wartet. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, zu dem werde ich eingehen und das Mahl, das Abendmahl mit ihm halten. Das Abendmahl mit ihm halten. Jesus steht vor der Tür. Und er wartet auf dich, Bruder, Schwester. Mach dein Leben auf. Öffne dem Herrn dein Herz, was gerade ist. Ich möchte ein Weihnachtslied hier noch erwähnen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und wie war das bei der ersten Ankunft Jesu? Sie hatten keinen Raum in der Herberge. Sie haben für alles, für jeden Rummel Zeit gehabt, die Volkszählung, alles vorbereiten, das Gesetz des Kaisers zu erfüllen. Hier, heute Corona, die ganzen Hygienevorschriften, mich ekels. Ständig mit den Leuten zu reden, die sprechen immer auf Corona an. Was macht ihr? Wie geht's euch? Und wie verhält es? Das ist ja eklig. Wir sollen mehr über Gott reden, anstatt über Corona. Wir werden schon überleben, diese Katastrophe. Glaubt mir das? Ja. Viele Christen haben in den letzten Monaten, ja, den Anschluss zur Gemeinde verloren. Viele. Ich erlebe das immer wieder. Viele Christen erleben das. Kein Gottesdienst mehr, kein Gebet. Ja gut, zu Hause kann man beten in der Kammer. Aber keine Gemeinschaft mit Geschwistern, Brüdern und Schwestern. Viele, 7 Monate, dann musst du verrecken mit der Zeit. Wenn du 7 Monate, mir reicht schon 7 Tage, wenn ich keinen Gottesdienst habe. Wenn ich mal im Urlaub war und zurückkam, habe ich nicht mehr gewusst, wie predigt man überhaupt. Und jetzt muss ich vorstellen, manche haben monatelang keinen Gottesdienst und jemand sagte, ja, oder mir geschrieben sogar, es geht auch ohne Gottesdienst ganz gut. Verstehst, der Teufel gaukelt dir was vor, es geht auch ohne Gottesdienst genauso gut. Wir haben ja Fernsehgottesdienst. Aber Jesus ist nicht im Fernsehen. Fernsehgottesdienst reicht nicht aus, da verkümmerst du und da gehst ein vor dem Fernseher. Ja, du brauchst einen natürlichen Gottesdienst, dass ich meine Schwester, meinen Bruder sehe, dass er noch auf dem Weg ist, dass er noch lebt. Und eine Pflanze, die nicht regelmäßig begossen wird, die geht ein. Ja, eine Pflanze geht ein. Du brauchst den natürlichen Gottesdienst, so wie wir das heute haben. Du musst begossen werden, du brauchst tägliche Pflege, du musst den Pastor sehen, den Hirten sehen, auch den Schäferhund natürlich auch. Ja, du brauchst Betreuung, du brauchst geistliche Wartung, du musst mit dem Auto auch ab und zu mal in die Werkstatt gehen zum Kundendienst. Und Jesus ist nicht am Fernsehen gegenwärtig, das kannst glauben, was du willst. Und ich trete den Beweis auch an, denn da ist es nur voller Strahlung. Jesus lässt sich nicht verstrahlen. Jesus ist nicht am Fernsehen, in aller Liebe. Und wenn manche sagen, ja guck mal, die Gottesdienste, Joyce Meyer, die Kirche, das Auditorium ist voll, aber das sind Gottesdienste im letzten 2019, wenn du genau hinguckst. Oder hier Gottesdienste, da werden gezeigt aus Berliner Gemeinden, da zeigt ein Pastor Predigten, die sind schon 20 Jahre alt. Verstehst? Konserven. Da werden nur Konserven serviert. Am Fernsehen ist Jesus nicht gegenwärtig. Da hat er Angst vor dieser ganzen Strahlung. Viele Fernsehpredigten sind aus der Klamottenkiste, sind Wiederholungen nur aus der guten alten Zeit. Aber keine Botschaften, die heute live gegeben worden sind. Alles nur Augenwischerei in aller Liebe. Ein Lied aus 1623, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der Halben, wir mit Freuden, oder man mit Freuden singt, gelobt sei Gott, mein Schöpfer reich an Rat, er ist gerecht, ein Helfer wert, sanftmütig ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unsere Not und zum Elend bringt, zum Ende bringt, der halben jaust mit Freuden singt, gelobt sei mein Gott, mein Heiland groß und dir. Verstehst du, da kannst du nicht mal Amen sagen, du kannst nicht mehr sagen, danke Jesus, verstehst du, das wird dir alles verboten. Oh Land, Deutschland, Europa, egal was, Schweiz, Österreich, ja, oh wohl dem Land, oh wohl der Stadt, so dieser König bei sich hat, wohl dem, wohl allem ins Herzen insgemein, dass dieser König zieht ein, es ist die rechte Freudensonne, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Ja, und das ist mein Gebet. Macht hoch die Tür, die Tür macht weit, lass Jesus rein und kümmere dich nicht so viel um den und jenen, um Corona-Tote. Verstehst? So wie diese Frau, die hat mir gefallen im Münchner Bahnhof. Oh, wenn sie hat den Polizisten aus der Bibel vorgelesen, die haben sich nicht darauf eingelassen. Verstehst du? Die haben gesagt, das ist nicht erlaubt. Wir gehen nicht nach der Bibel, wir gehen nach Vorschriften. Und wir gehen nach dem Wort Gottes, ihr Lieben, und nicht nach den Vorschriften. Wir müssen bestimmte Dinge einhalten, egal. Aber wir gehen nach der Bibel. Macht hoch die Tür macht weit. Sonst ist auch die Tür für uns eines Tages zu. Geh ein zur Freude deines Herrn. Gott deckt einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Jesus, so kommst. Wir möchten uns bereit machen auf dein Kommen, auf deine Erscheinung in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Niemand wird dich da aufhalten können. Wir möchten dir als klugen Jungfrauen begegnen. O Herr, gib Öl in unser Lamp und lass uns leuchten. Wir möchten nicht einmal mit den törichten Jungfrauen dastehen vor verschlossenen Türen. Jesus, du kommst, um die zu holen, die bereit sind. Gib uns Gnade, hier und dabei zu sein, bei den Erlösten, bei den Klugen und nicht bei den Törichten. Erlöse uns von dem Zeitgeist, erlöse uns auch von Corona. Lieber Gott, mach uns reif für dein Wirken, für das Wirken deines Geistes. Und Herr Jesus, wir halten und ich halte meine Herzenstür dir jetzt offen. Komm, Herr Jesus. Danke. Amen.